SpaceX könnte nicht nur ein spektakulärer Tech-IPO werden, sondern gemessen am Emissionsvolumen der größte Börsengang, den die Kapitalmärkte je gesehen haben. Ist dieser Börsengang der nächste Tesla-Moment für Anleger oder der Punkt, an dem Vision, Kontrolle und Bewertung gefährlich auseinanderlaufen? Genug Zündstoff also für den Finance Fight Club mit Stefan Risse von Akatis Investment und Volker Schilling von Greif Capital Management. Herr Risse, Sie sehen den SpaceX-IPO eher kritisch, Herr Schilling, Sie eher positiv. Wo liegt denn genau für Sie beide der Kern des Streits? In der Bewertung, im Geschäftsmodell oder im Vertrauen in Elon Musk? Fangen wir mal mit Ihnen an, Herr Schilling.
Ja, ich glaube, das sind mit Sicherheit die drei zentralen Punkte, über die wir uns streiten werden, Stefan und ich. Ich müsste erst mal wissen, warum er es so negativ sieht, weil, wie gesagt, ich sehe es ja positiv. Ja, das ist ja etwas, was seit längerem überfällig ist, dass das ganze Thema Weltraumwirtschaft an der Börse auch notiert, dass wir mal Bewertungen haben, dass wir sehen, was sich daraus erzielen lässt. Und für mich ist vor allen Dingen natürlich das, was daraus erwachsen wird in Zukunft, besonders interessant, weil SpaceX hier natürlich eine gesamte Infrastruktur für den Weltraum aufbaut, die natürlich enormes Potenzial für die Zukunft hat. Und Stefan weiß ja, dass die Börsen nie den Ist-Zustand bewerten, sondern sie bewerten ja die Möglichkeiten der Zukunft. Und deswegen haben wir auch ambitionierte Preise. Ich glaube, dass sind wir uns einig, was diesen Börsengang betrifft. Aber es ist nicht unmöglich, in diese Preise hineinzuwachsen. Unternehmen wie Amazon oder Nvidia haben das in der Vergangenheit ja gezeigt. Und wenn Stefan das reduziert, dass es sich hier nur um einen schnöden Raketenbauer handelt, dann sage ich, das ist ungefähr so, wie wenn man Amazon als reinen Online-Buchhändler betrachten würde, was er ja tatsächlich nicht ist. Und da machen, glaube ich, viele Investoren, die sich Gedanken machen, auch den größten Fehler.
Herr Risse, der Ball liegt in Ihrem Feld.
Ja, ich hoffe, Volker Schilling hat jetzt nicht schon alle Argumente rausgeschossen, die er überhaupt zur Verfügung hat in diesem Interview. Ja, an der Börse wird die Zukunft gehandelt, alles richtig, aber ich arbeite ja für einen Value-Investor. Und überlegen wir mal ganz kurz, würde Berkshire Hathaway, Warren Buffett jetzt bei SpaceX einsteigen? Nein, würde er ganz sicherlich nicht machen. Und das hat einfach damit zu tun, dass es hier zu viele Red Flags gibt. Lieber Volker, ich habe gar nichts gegen Raketen. Das ist ein durchaus spannendes Geschäft und ich will auch anerkennen, dass Starlink, also dieses Satellitennetz, das Musk aufgebaut hat, eine extrem visionäre Angelegenheit ist, die im Gegensatz zu seinem Autobauer Tesla auch sehr, sehr profitabel ja schon gearbeitet hat, bis man es jetzt fusioniert hat mit XAI, dieser KI-Firma, wo man Rechenzentren in den Weltraum bauen will, wo auch die Frage ist, ob sich das jemals kostenmäßig rechnen wird. Dadurch sind die Gewinne von Starlink erstmal ziemlich verwässert worden. Die Raketen bringen nämlich gar kein Geld. Die bringen nur Geld, weil die Satelliten da nach oben bringen. Und mit diesem Mobilfunk, das ist ein tolles Geschäft mit Starlink, ne? Das ist ja wie so ein Mobilfunknetz und die werden irgendwann den Telekoms Konkurrenz machen, kann man schon Geld verdienen. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es gibt einfach zu viele Red Flags, die allein mit diesem Börsengang zu tun haben. Und ich weiß nicht, ob das in der Runde hier so bekannt ist, was da eigentlich im Vorfeld passiert ist. Die Nasdaq und die New York Stock Exchange haben hier um diesen Börsengang gebuhlt. Die wollten, dass diese Aktien da notiert werden. Und die Nasdaq hat da mal ganz kurzfristig einfach die Regeln geändert, nämlich, dass es üblicherweise eigentlich 90 Tage mindestens dauert, bis eine Aktie in den Index, in den Nasdaq 100 aufgenommen werden kann. Das haben sie mal eben auf 15 Tage verkürzt. Was zur Folge hat, dass nach 15 Tagen diese Aktie gekauft werden muss durch die Indexfonds. Und das sind bei dem Indexfonds allein von Invesco, diesem Dreifach Q heißt der, 2,7 Milliarden. Dann machen sie noch was anderes. Normalerweise gehen die großen.
Stefan, das ist aber ein Argument für mich, dass das ein interessanter Börsengang ist.
Ja, für Spekulanten will ich das auch gar nicht unbedingt in Abrede stellen, wenn man denn an Stücke kommt, dass das ganz spannend ist. Nur das alles ist halt, Volker, eine Gemengelage, die eben wieder ein Geschmäckle hat, wie alle Dinge bei Elon Musk ein Geschmäckle haben. Wenn ich überlege, wie lange der uns schon selbstfahrende Autos verspricht, die nicht kommen bei Tesla. Und klar, Tesla ist für diejenigen, die früher eingestiegen sind.
Wir reden über SpaceX, nicht über Tesla, Stefan.
Ja. Ja, aber nochmal, ne, das ist für mich ein gutes Beispiel für das, was Elon Musk macht. Alles ist auf Fantasie aufgebaut. Wirklich wirklich satte Gewinne hat Tesla bis heute nicht abliefern können. Es lebt alles davon, dass Elon Musk immer wieder neue Visionen in die Welt setzt, die bei dem ganzen Geld, das vorhanden ist, eben von vielen Anlegern auch geglaubt und gekauft werden. Aber auch irgendwann kommt da der Tag der Abrechnung und der wird auch bei SpaceX irgendwann kommen. Und wenn Tesla nicht mehr läuft, traue ich dem auch zu, dass SpaceX dann Tesla noch übernehmen muss.
Das ist doch kein Argument, zu sagen, dass am Ende des Tages alle tot sind. Das ist doch kein Argument. Ja? Bring doch mal was Handfestes, Red Flags. Was ist denn daran ein Red Flag? Das ist ein Argument für mich, dass alle ETFs, alle Index-Tracker plötzlich diese Aktie ziemlich schnell kaufen müssen. Das stützt ja eher die Aktienkurse. Das spricht ja eher dafür, dass es ein erfolgreicher IPO wird und dass danach alle noch viel kaufen müssen, also auch noch Kurssteigerungen möglich sind.
Ja, wenn ich jetzt an die Aktien rankomme, nur wer wird in Deutschland an diese Aktien im IPO rankommen? Da ist es durchaus attraktiv, das würde ich schon einräumen. Aber dann ist das Unternehmen ja irgendwann an der Börse notiert. Ich weiß ja nicht, ob die Fragestellung, Herr Perscher, war.
Zuschauern mitzuteilen. Am 11. Juni werden wir erfahren, zu welchen Kursen der IPO stattfinden wird. Und am 12. Juni wird es dann die erste Notiz geben.
Ja, ich weiß ja nicht, Herr Kerscher, wie das Gespräch jetzt angelegt war. Sollte es nur darum gehen, ob es attraktiv ist, beim Börsengang mitzumachen, so man denn Stücke in Deutschland bekommt? Oder geht es darum, ist dieses Unternehmen langfristig ein spannendes Investment? So habe ich die Frage verstanden, weil das ist der Weg, wie wir eben uns Unternehmen angucken.
Ja, so meine Erfahrung in den Gesprächen mit Ihnen beiden ist ja eigentlich immer, ne, dass egal, was ich frage, Sie antworten ja auch das, was Sie wollen. Aber in der Tat, es ist ja erstmal spannend. Also ein Unternehmen, das mit 1,75 Billionen Dollar bewertet ist. Ist das wirklich sozusagen noch ein Unternehmen, wo das Chance-Risiko-Verhältnis wirklich stimmt, Herr Schilling?
Naja, wenn man die Bewertungen vergleicht, ist es wahnsinnig ambitioniert und das streite ich ja auch gar nicht ab und das ist ja auch wahrscheinlich gewollt. Das würde Stefan jetzt als Red Flag monieren, dass ja die Aktionäre der ersten Stunde sozusagen Kasse machen wollen. Ja, wobei ich mich frage, wer will das nicht beim IPO? Ja, das gilt ja grundsätzlich bei IPOs, dass die Aktionären der ersten Stunde hier auch einen Teil Kasse machen wollen. Vielleicht müssen wir nochmal dazu sagen, dass die Bewertung nicht identisch ist mit dem Volumen, was an die Börse geht. Also es werden 75 Milliarden Dollar an der Börse gehandelt werden. Deswegen ist es der größte Börsengang aller Zeiten. Oder wie inzwischen die Satire es nennt, der Gröbatz. Und dieser Gröbatz hat zur Folge, dass der bisherige größte Börsengang von Saudi Aramco, der um die 20 Milliarden so etwas lag, jetzt massiv überholt wird. Und nur allein die Größe des Börsengangs heißt ja nicht, dass es kein erfolgreicher Börsengang wird. Und ich glaube, Stefan hat auch schon eingeräumt, dass der Börsengang an sich, der IPO an sich, durchaus lohnend sein kann, wenn man eben ein Stück heranbekommt. Aber jetzt gehe ich auf die zweite Ebene. Ist diese Bewertung gerecht?
Erstmal fände ich es wichtig, dass du allen Zuschauern erklärst, woran dieses Gröbatz eigentlich angelehnt ist.
Ja, das kommt aus dem größten Weltherren aller Zeiten. Ja, damals Adolf Hitler angelehnt, ja. Dass er sozusagen, ja, es spiegelt den Größenwahn einfach auch wieder. Und das ist das, worauf du hinaus möchtest, Stefan, dass wir hier eine weitere Red Flag haben, nämlich ein Key Risk, Elon Musk sozusagen, der mit seinem Größenwahn hier womöglich auch ein größeres Risiko für dieses Unternehmen ist.
Volker Schilling hat jetzt gerade Adolf Hitler und Elon Musk, ich will nicht sagen gleichgesetzt, aber zumindest verglichen, finde ich schon mal interessant. Da muss man gar nicht mehr zuschlagen, wenn sich der Boxer selber schlägt. Aber mach mal weiter, Volker.
Aber Herr Schilling, man muss da wirklich schon wahnsinnig viel Vertrauen in die Zukunft dieses Unternehmens haben, wenn es ein Unternehmen ist, das kein Geld verdient und jetzt 80 Milliarden Dollar an der Börse einnimmt, mit 1,75 Billionen Dollar verdient ist. Also ich meine, da braucht man ja wirklich schon viel Fantasie, einen sehr, sehr langen Atem, bis sich das dann irgendwann richtig rechnet. Oder ist das ein reines Spekulationsobjekt?
Also, dass Unternehmen extrem bewertet sind und trotzdem auch im Kurs weiter steigen können, das ist nichts Neues. Ja, eine Nvidia hatte auch extreme Bewertungen, ja, und auch ein Stefan Risse, ich erinnere mich an unser KI-Gespräch, massiv gewarnt vor einer Blase der KI-Industrie. Es ist im vollen Gange nach wie vor. Und Nvidia ist reingewachsen in diese exorbitanten Bewertungen, eben mit Umsätzen und auch mit Erträgen. Amazon, enorm bewertet, nie Gewinne gemacht, ja, jahrzehntelang enorme Investitionen getätigt, heute eines der wertvollsten Unternehmen, also von der Bewertung her auch in dieser Größenordnung, wie wir dann eine SpaceX haben werden. Also es ist möglich, ich will ja nicht sagen, dass es auch Risiken gibt, aber es ist möglich, auch in diese Bewertungsbereiche hineinzuwachsen. Und man muss, und das ist ja das, was als Risk bezeichnet wird, als Keyman Risk, Elon Musk, das ist ja auch die Chance, die hier drin steckt, weil es genau solche Visionäre braucht, die sowas antreiben. Und das ist doch keine Red Flag. Dann wäre Steve Jobs auch eine Red Flag gewesen. Ja, da wäre Larry Ellison auch eine Red Flag gewesen. Das waren alle visionäre Persönlichkeiten, die am Anfang dagegen angekämpft haben, dass andere ihnen nicht geglaubt haben, was sie für Visionen auf die Beine stellen können. Und wenn man über Tesla schimpft, die Tesla-Aktionäre haben Blenden verdient. Ja, und es gibt keinen Grund, warum SpaceX-Aktionäre nicht auch nach dem Börsengang noch Blenden verdienen können. Stefan hat ein Argument genannt. Index-Tracker, alle Index-Produkte werden aufgrund dieser Situation, dass es gleich in den Index geht, alle kaufen müssen. Ja, sie werden den Kurs womöglich weiter antreiben. Und jetzt kommt der wesentliche Kern, da sollten wir noch mal inhaltlich drüber reden. Und gerade, weil du vorhin erwähnt hast, dass du so ein Value Blick hast, lieber Stefan. Der Value-Gedanke hat sich sehr gewandelt in den letzten Jahren, wo Value drinsteckt. Und so ein Unternehmen, das eine komplette Weltraumlogistik als quasi Monopol neu aufbaut, ja, indem man die ganze Logistik der Raketen besitzt, die dann auch noch günstig sind, weil sie wiederverwendbar sind, ein enormes Satellitennetzwerk besitzt, eine künstliche Intelligenz besitzt, Visionen hat, künftig Rohstoffe abzubauen, ja, du kommst gleich wieder ans Wort, Rohstoffe im Weltall abzubauen, KI, in den Weltraum zu schicken, also Rechenzentren dort zu schicken, das sind mag alles nach fantastischen Visionen klingen, aber es braucht auch jemanden, der sie setzt und der sie vorantreibt.
Ja.
Und so jemand ist Elon Musk.
Ja, und jetzt zu Ihnen, Herr Risse. Ich meine, Sie betonen Ihre Perspektive als Value-Investor, aber ich meine, soweit ich das sozusagen richtig im Kopf habe, ist sozusagen schließt das nicht aus, dass Sie auch in die amerikanischen Tech-Werte investiert sind.
Ja, sind wir natürlich, weil wir da Unternehmen haben, die bereits etablierte Geschäftsmodelle haben. Das würde ich ja sogar Volker Schilling noch zugestehen, dass wir ein etabliertes Geschäftsmodell oder sagen wir mal eins haben, das schon einen Burggraben hat, ne, mit diesem Satellitenmobilfunknetz. Das ist sehr spannend. Deswegen finde ich es so ärgerlich, dass man die sehr verlustbringende Tochter XAI dann auf SpaceX fusioniert hat. Wenn das jetzt der reine SpaceX-Börsengang mit diesem Satellitennetz oder am besten nur das Satellitennetz Starlink wäre, dann wäre das für uns auch einfacher zu analysieren, aber auch zu kalkulieren. Wir können uns aber vielleicht, um mal das ein bisschen zu ordnen, was wir jetzt alles zusammengeschmissen haben. Was hatten Sie noch gesagt? Wie lang ist die Verweildauer bei den Videos? 10 Minuten, schaut eh keiner mehr zu. Aber ich versuche es mal irgendwie nochmal einzuordnen. Wenn wir über das Thema Spekulation reden. Volker, bin ich völlig bei dir. Wenn man früh genug in das Ding reinkommt, kann das durchaus spannend werden, dass ich da einen spekulativen Gewinn machen kann, weil sie das eben alles so angelegt haben, dass wirklich vor allem institutionelle Anleger in die Nöte kommen, das Ding kaufen zu müssen. Es gibt noch eine andere Regel, nicht nur diese Regel, wie lange es dauert, bis ein Wert in den Index kommt, haben sie verkürzt von 90 auf 15 Tagen. Sie haben auch die Free-Float-Regel noch verändert. Denn der Free-Float ist ja das, was am Ende an der Börse gehandelt wird, was nicht in Händen von festen Investoren ist. Der liegt nur bei 3-5%. Normalerweise musst du nämlich 10% haben, damit die Indexfonds kaufen müssen. Das haben sie auch ausgehebelt. So, und jetzt hast du einen ganz geringen Free Float, der dann noch zu großen Teilen an Privatanleger geht, die keine großen Blöcke rauslassen, wenn so ein ETF kaufen muss. Und der Investor Relation Manager ist bei SpaceX nicht jemand, der wie üblicherweise jemand ist, der vernetzt ist in der Welt der Investmentbanken und der mit Großinvestoren spricht, das ist jemand, der tiefe Kenntnisse hat. Die Jobbeschreibung ist rausgekommen, die ist geleakt worden, der tiefe Kenntnisse darin hat, wie man in Social Media entsprechend Aktienkurse nach oben bringt. Also Leute, die sich mit Reddit auskennen und die wissen, wie es geht, wie wir es bei GameStop einst erlebt haben, diesen Meme-Aktien, wie man die nach oben manipuliert. Und wenn das funktioniert und ich komme früh dran, dann kann man spekulativ damit Geld machen. Für uns als Value-Investor ist allein Elon Musk eine Red Flag, aber ist auch noch viel zu wenig kalkulierbar, welche Erträge kommen aus diesem Geschäft am Ende raus. Wir sind nicht Leute, die investieren rein auf Fantasiebasis, sondern wir brauchen berechenbare Cashflows. Die haben wir hier nicht.
Ja, Sie haben vielleicht, und da würde ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir reden zwar immer die ganze Zeit hier über SpaceX, aber eigentlich, sag mal, letztendlich reden wir ja über Elon Musk. Ne? Der behält ja auch über die Stimmrechtsstruktur die Kontrolle bei diesem Unternehmen. Herr Schilling, ist das, ich meine, man kann sich natürlich über Elon Musk streiten, aber ich sag mal, so viel wirtschaftliche Macht auf eine Person zugeschnitten, ist das für Sie keine Red Flag?
Das würde ja auch gelten für den Chef von Nvidia oder das würde ja auch gelten für Jeff Bezos bei Amazon. Übrigens 20 Jahre nur Verluste gemacht, ja. Und trotzdem steht die Bewertung heute hier. Das heißt also, es ist mitnichten so, dass man immer kalkulierbare Zahlen schon braucht, um eine Bewertung festzustellen. Letztlich kauft man hier und ich möchte auch, um das auch nicht falsch zu verstehen da draußen, natürlich kauft man hier auch nach dem Börsengang einen spekulativen Wert. Da sind sich Stefan und ich auch einig. Und natürlich kann man die unterschiedlichen Brillen aufhaben eines Value-Investors, der sagt, ich lasse die Finger davon. Aber ich kann auch sagen, ich bin ein Wachstumsinvestor und ich sehe hier das neue Monopol des Logistikgiganten im Weltraum. Ja? Und nichts anderes verkauft Elon Musk hier, dass er eine komplette Wertschöpfungskette für den Zugang zum Weltraum anbietet. Und das ist das Spannende, das ist die spannende Story dahinter. Und ich bin kein Verehrer von Elon Musk, also ich bin kein Jünger. Ich sehe durchaus seine Schwächen, ich sehe auch seine erratischen Verhaltensweisen und wahrscheinlich ist er auch als Unternehmensführer, was die Menschen betrifft, ziemlich ungeeignet. Aber was die Visionen betrifft, Unternehmen voranzubringen, ihnen Ziele zu setzen und die Möglichkeit zu eröffnen, groß zu denken, da ist er genau der Richtige und da an der Stelle brauchen wir ihn sogar. Ich glaube, ohne ihn käme es gar nicht zu diesem Börsengang, käme es gar nicht zu diesen Bewertungen und käme es womöglich auch nicht zu den Visionen, die in der Zukunft umsetzbar sind. Und ich will noch mal eins am Schluss sagen. Akku. Diese Firma ist keine Raketenfirma. Sie ist heute so vernetzt im Bereichen KI, Militär, alles, was Logistik in den Weltraum betrifft, Satelliten, Kommunikation. Das ist also das, was Stefan eher als Kritik gesehen hat, als Konglomerat sozusagen. Das ist aber ja ein Riesenvorteil, nämlich die gesamte Wertschöpfungskette in einer Hand zu haben und damit eine Monopolstellung zu erreichen. Und Monopolstellungen, die rechtfertigen eben solche Bewertungen. Ob das wirtschaftlich gut ist oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber wir reden heute über Chancen für Anleger in so einem Wert. Und nur durch diese verrückte Kombination, dass es vielleicht viele Red Flags sind, ist überhaupt so eine enorme Wertsteigerung auch für die Zukunft möglich.
Ja, Monopol ist vielleicht das Stichwort, Herr Risse, um den Ball nochmal zu Ihnen zu spielen. Ich sag mal, ein Unternehmen, das Monopolgewinne machen kann, ist natürlich irgendwie hochattraktiv. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, und ich meine, da muss man nicht zurück in die Eisenbahngeschichte oder in die Telekommunikationsgeschichte gehen. Also die Staaten haben Monopole irgendwann immer zerschlagen. Also insofern ist vielleicht dieses Thema Starlink, das ist ja eigentlich auch die Cash-Cow von SpaceX, ja eigentlich auch ein Modell, das in irgendeiner Form und irgendwann von den Staaten beendet werden wird als Monopol, oder?
Ist die große Frage, aber es ist gar kein schlechter Gedanke, dass auch
und das von Ihnen, ja.
Ja. Dass auch das eine Sache ist, weil Starlink ja auch stark genutzt wurde, eben da, wo Mobilfunksysteme zusammenbrechen, in Kriegsgebieten beispielsweise, dass man irgendwann sagt, das ist strategisch so wichtig. Das können wir nicht in den Händen einer Privatperson und schon gar nicht einer Privatperson wie Elon Musk legen. Insofern ist das ein Gedanke, der durchaus eine Rolle spielt, aber erstmal ist das ja nicht der Fall. Erstmal ist das privat. Unter der aktuellen Regierung ist das nicht zu erwarten. Donald Trump und Elon Musk haben sich ja irgendwie auch wieder angenähert, nachdem sie auch ganz zerstrittene Männerfreunde eine Zeit lang waren. Ich möchte nur noch einmal auf das, was Volker Schilling gesagt, eingehen. Der Visionär Elon Musk, das sehe ich schon auch. Nur man hätte vor 8 Jahren über Markus Braun genauso gesprochen. Der sitzt im Juli jetzt seit 6 Jahren im Gefängnis. Man darf immer nicht vergessen, manche Betrügereien, in Anführungsstrichen, das will ich jetzt Elon Musk nicht vorwerfen, aber manche Schmierenschauspiel ja funktioniert sehr, sehr, sehr lange. Und Amazon immer wieder anzuführen als eine Firma, die 20 Jahre Verluste gemacht hat, klar, im Jahr 2000 gab es aber viele, die es mit E-Commerce probiert haben. Amazon sind dann die, die übrig geblieben sind. Es gab aber viele andere, die in der Position gestanden haben, die es dann nicht geworden sind. Insofern ist das für mich auch kein Argument. Aber SpaceX mit seiner Marktposition, die sie heute haben, Starlink mit der Marktpositionierung, die sie heute haben, ist eine Firma, die kann ich nicht mit einem KI-Startup oder mit einem Internet-Startup aus dem Jahr 2000 vergleichen. Die haben bereits eine etablierte Marktstellung. Bisher ist nicht erkennbar, dass man das irgendwie zerbrechen will, weil man dann eine Monopolstellung sieht. Das ist eine Sache, die vielleicht in weiter Zukunft mal eine Rolle spielen könnte. Das ist alles nicht ganz schlecht, aber kalkulierbare Cashflows gibt es eben nicht. Und wenn ich sehe, dass Kurse, dass das absehbar ist, dass Kurse manipuliert werden sollen, um nach Möglichkeit Bewertungen nach oben zu schieben. Ich bringe einen ganz kleinen Teil meiner Aktien an die Börse und die manipuliere ich dann nach oben, damit die Gesamtbewertung meiner Firma extrem hoch ist und Elon Musk dann vielleicht sagen kann, jetzt bin ich Billionär, jetzt bin ich immer reicher. Nur Barkates, wir sind ganz entspannt. Also Alphabet ist eine der größten Positionen, die wir in den Portfolien haben, weil wir gesehen haben, dass die auch an ChatGPT vorbeigehen. Und Alphabet hat sich sehr frühzeitig bei SpaceX beteiligt. Insofern, wenn die Aktien stark steigen, mittelbar haben auch wir dann durch die Alphabet-Aktie oder profitieren wir durch die Alphabet-Aktie davon. Aber SpaceX würden wir nicht kaufen. Ein Privatanleger, der früh irgendwie reinkommt, kann das natürlich tun in der Hoffnung, dass dieses manipulative Spiel, was da angefacht wird, entsprechend funktioniert. Aber dann oben auch Gewinne bitte mitnehmen und nicht auf ewig halten.
Ja, Herr Schilling, ich meine, ich habe Ihr Kopfschütteln gesehen. Ich würde gerne schon quasi fast abschließend auch den Blick noch mal etwas weiten. Also wir haben da den Börsengang von SpaceX. Ihre Meinung ist da jetzt relativ klar. Aber es werden ja voraussichtlich dieses Jahr noch die Börsengänge von OpenAI und Anthropic kommen. Macht es für Privatanleger mehr Sinn, vielleicht in Sachen SpaceX erstmal zurückzutreten, auf OpenAI oder Anthropic zu warten? Wie lautet Ihre Empfehlung, Herr Schilling und dann Herr Risse?
Ich mach's kurz. Solche gigantischen Börsengänge, wie jetzt noch kommen, haben einen anderen Effekt, den ich sehr spannend finde. Ist keiner der beteiligten Banken und Konsortialbanken und Konsortialführer, die diese Unternehmen an die Börse bringen, haben Interesse, dass es jetzt zu größeren Störungen an den Kapitalmärkten kommt, weil dann sind Börsengänge immer etwas schwierig. Also, was ich damit sagen will, ist, wahrscheinlich haben wir einen ganz schönen Sommer vor uns. Ja, weil gerade die großen Organisationen kein Interesse haben, Turbulenzen an den Aktienmärkten zu haben, weil dann müssen sie solche Börsengänge womöglich absagen. Und ich glaube, alle haben ein ganz, ganz großes Interesse, unbedingt diese Aktien am Markt noch zu platzieren, weil dahinter so ganz viele Querbeteiligungen stecken. Eine hat Stefan gerade genannt, ja, Alphabet ist beteiligt an SpaceX, Alphabet ist aber auch an OpenAI beteiligt beispielsweise. Also das sind enorme Querverbindungen und alle haben Interesse, dass diese Börsengänge funktionieren, weil die gewaltig groß sind. Die saugen viel Kapital natürlich auch ab von anderen Aktien unter Umständen, aber alle haben Interesse, dass das Kapitalmarktumfeld stabil bleibt. Deswegen würde ich sagen, das liegt nach im Gusto des einzelnen Investors, sich selbst zu informieren, welche dieser Börsengänge zu ihm passen oder auch nicht, oder ob er sie erstmal beobachten möchte. Wir machen ja auch keine Empfehlungen hier oder Anlageberatung. Aber ich glaube, es ist ein gutes Umfeld für stabile Finanzmärkte.
Herr Risse, teilen Sie diese Einschätzung oder haben Sie eine fundierte andere Meinung?
Ja, da war ein guter Satz in dem, was Volker Schilling gerade gesagt hat.
Ja, ich weiß genau, welchen du rausgreifen willst. Das, was abgesaugt wird aus anderen Aktien.
Genau. Denn, also was wir definitiv haben, wir haben eine Börseneuphorie, vor allem bei Privatanlegern. Das ist entstanden ab Corona mit diesen Neobrokern. Warren Buffett hat gesagt, und das hat mich gewundert, weil ich würde sagen, 2000 war es noch ein Ticken mehr. Aber Warren Buffett sagt, das hat er so noch nicht gesehen, diese Spekulationswut, dieses Spielcasino, was da an den Börsen herrscht. Das Einzige, was eigentlich noch gefehlt hat bisher, was es immer gab, bevor Börsen dann auch eingebrochen sind, waren riesige Börsengänge oder ein großes Volumen an Börsengängen. Wir haben 2021 durchaus ein ordentliches Volumen gehabt und dann haben wir seit 2023 wieder steigende Kurse, aber nur kleine Börsengänge, also nicht nennenswert, deutlich höhere Aktienrückkäufe als Börsengänge. Und jetzt dieses Jahr kommen diese großen Börsengänge. Mit anderen Worten, das ist nämlich in der Tat eher ein Warnsignal. Und ein Warnsignal wird es vor allem dann sein, wenn wir sehen, dass die Kurse nach den Börsengängen nicht mehr höher sind als der Ausgabepreis. Wenn plötzlich die aktuellen Kurse unter den Ausgabepreis rutschen, dann ist das immer ein Signal dafür, ja, dass die Nachfrage ermüdet und der Markt möglicherweise vor einer größeren Korrektur steht. Aber das werden wir dann sehen.
Dann werden wir uns auf drüber, jeden sagen. Fall, ich sag mal, wieder hören, wieder sehen, miteinander diskutieren, spätestens wenn OpenAI und Anthropic an die Börse gehen. Und das nochmal zu bekräftigen, was Herr Schilling gerade sagte, das hier ist keine Anlageberatung, das sind keine Empfehlungen und jeder kann sich da selber ein Bild für sich machen. Vielen Dank an dieser Stelle über den größten Börsengang, den die Kapitalmärkte je gesehen haben, über den Börsengang von SpaceX. Habe ich diskutiert mit Stefan Risse von Akatis Investment und Volker Schilling von Greif Capital Management. Vielen Dank für diese Diskussionsrunde.